begrüße Sie alle zu einem neuen IDGL-Podcast mit dem siebenbürgischen Lyriker Helmut Seiler. Mein Name ist Olivia Spiridon und ich habe heute die Freude, da zu sein, bei Helmut zu Hause. Dankeschön, Helmut, dass ich da sein darf.
Sehr gern.
Wir treffen uns heute aus ganz unterschiedlichen Anlässen. Zum einen hast du neue Publikationen, über die du uns etwas erzählen willst. Aber wir wollen auch über die Vergangenheit reden, über Temeswar, die dieses Jahr europäische Kulturhauptstadt ist, über eine interessante Veröffentlichung des letzten Jahres, die Anthologie »Die Bewegung der Antillen unter der Schädeldecke«, über die Dichtung damals, in den letzten Jahren der 70er-Dekade, und über die Dichtung heute. Und wir wollen auch über Richard Wagner reden und über Gerhard Czajka, die beide vor kurzem verstorben sind.
Ja, gern.
Doch beginnen wir mit Temeswar, dem Ort, an dem sich alle diese Fäden irgendwie doch bündeln lassen. Wie kommst du, ein Siebenbürger, ins Banat? Ich kenne die kurzen Meldungen in der Neuen Banater Zeitung über die Lesungen und Preisverleihungen des Adam Müller-Gutenbrunn Literaturpreises. Deine Lesung wurde am 21. März 1984 auf der ersten Seite der Neuen Banater Zeitung angekündigt und am 1. Juli 1984 wurde auf einer Doppelseite über die Verleihung des Adam Müller-Gutenbrunn Literaturpreises berichtet. Danach herrschte Funkstille. Wie hast du Temeswar und die deutschsprachige Literaturszene in Temeswar erlebt?
Es war eine sehr lebendige Szene. Es gab als Treffpunkt diesen Adam Müller-Guttenbrunn-Kreis. Und da haben sich die wesentlichen Literaten jener Zeit, also vor allem die Jungen, getroffen und regelmäßig ausgetauscht. Der Adam Müller-Guttenbrunn-Kreis, Literaturkreis, der war eigentlich offen für alle, die da Mitglied werden wollten. Man hat einen Beitrag bezahlt von, ich glaube, 100 Lei war das. Und aus diesem Geld wurde dann durch ein offenes und Publikumsvotum, also ein demokratisch abgestimmtes Verfahren, der Preis verliehen. Das ist im damaligen Rumänien einmalig gewesen. Es war eine Preisverleihung, die also nicht politisch bestimmt war, sondern aufgrund von den Vorlieben der Teilnehmer, die das Glück hatten, dabei zu sein. Und der Literaturkreis war gut besucht. 1983 habe ich da schon mitgemacht. Ich bin 1982 gegen Ende, so im Herbst, schon beigetreten. Und auf diese Weise, durch diese Offenheit des Kreises, habe ich auch dann eben Freundschaften geschlossen mit den eigentlich meisten Mitgliedern der Aktionsgruppe Banat. Es war eine offene Stadt, auch vom Klima her. In Siebenbürgen sind wir von Bergen umgeben, dort hat der Wind überall durchgeblasen und es gab eine Offenheit auch des Gedankenaustausches. Das ist für siebenbürgisch etwas verklemmte Verhältnisse ungewöhnlich und hat mir auch sehr gut getan und sehr gut gefallen. Die meisten der Freundschaften haben sich bis auf den heutigen Tag auch gehalten und sind etlichen Widerständen entgegengestanden, die ganze Zeit über.
eine der schillerndsten Figuren in Temes war ja Richard Wagner. Wie hast du ihn erlebt?
Er hat sich in der Regel, also bei den Sitzungen, bei den Lesungen zu Wort gemeldet. Er hat eine, obwohl er ja beileibe nicht der Jüngste war, eine bestimmte Orientierung auch gegeben, der Versammlung und auch den Lesungen selber, indem er nie mit seiner Meinung hinterm Berg gehalten hat. Er war ein Freund der klaren Worte.
Sein erster Band hieß ja
Klartext.
Er hat ja zwischen 73 und 84 7 Gedicht- und Prosabände veröffentlicht. Und er war in 2 Literaturkreisen Mitglied, in der Aktionsgruppe Banat und danach in dieser Notlösung des Adam-Müller-Gutenbrunn-Preises, wo alle sich geflüchtet haben. Und schließlich hat er sich aber aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, kurz bevor er dann tatsächlich nach Deutschland ausgesiedelt ist, 1987. Was auffällt, ist seine ganz besondere Entwicklung. Er hat, was du auch gesagt hast, die Klarheit seines Denkens. Er hat 1993 einen Band Mythendämmerung herausgegeben und das fängt mit einem Essay, das heißt Ich. Und in diesem Essay zieht er 2 Schlüsse. Zum einen sagt er, dass die osteuropäische Thematik zwar gedruckt wird, aber dass sie wenige Leute interessiert. Und die zweite Erfahrung war, dass nicht seine Ost- und seine Westerfahrung, sondern die Überlappung dieser beiden Erfahrungen ihn zu dem machen, zu diesem,
Spiritus Rector.
Ja, und zu diesem Bilanzierer der osteuropäischen und westeuropäischen Entwicklungen. Denn schließlich hat er dann in den späteren Büchern dann eine völlig neue Richtung eingeschlagen. Wie zum Beispiel hat er mit der oberflächlichen Abrechnung der DDR-Thematik im Vergleich zu dem nationalsozialistischen Erbe sich auseinandergesetzt. Er wurde zum Kontrahenten der intellektuellen Linken in Deutschland und er platzierte sich in einen Zusammenhang, in dem er die Konzepte Wertsystem und Leitkultur in den Vordergrund gerückt hat und hat dann Bände herausgegeben wie Der deutsche Horizont und später Die deutsche Seele, in denen er mit der Spaßgesellschaft abrechnet, mit dem Hedonismus, dem Partyvolk, das nicht mal das Provokationspotenzial der Linken in sich berge und solche Themen dann stark gemacht hat in seinen Werken.
Dem kann ich nicht viel hinzufügen. Das ist alles richtig, was du sagst.
Danke. Ja, doch kommen wir zurück zu dieser Zeit der 70er Jahre, wo ihr euch ja getroffen habt in Temeswar und wo 1975 Walter Fromm auf die Idee kam, eine Anthologie herauszugeben, in die Lyrik von 1975 bis 80 veröffentlicht werden sollte. Und diese Anthologie, die wurde jetzt im Pop-Verlag aus Ludwigsburg herausgegeben. Warum ist diese Anthologie so interessant?
Sie ist interessant, weil sie gleichzeitig Samizdat ist, also unter der Hand vertrieben. Und das stimmt bis in alle Einzelheiten. Diese 15 handgefertigten Exemplare wurden von Hand zu Hand weitergegeben. Und unter Eingeweihten war das eine bekannte Publikation, aber eben nur einem kleinen Kreis von Eingeweihten und Vertrauensleuten zugänglich. Und auf der anderen Seite war sie aber auch vorgeschlagen beim Kriterion Verlag in Bukarest, wäre auch vielleicht erschienen, aber auch nur vielleicht, denn der Herausgeber hatte in der Zwischenzeit seine, also Walter Fromm, seinen Ausreisewillen bekundet und allein schon aus dem Grund war die offizielle Erscheinung nicht mehr möglich.
Also war das ein Projekt, es war ein Buchprojekt, das einfach nicht zur Veröffentlichung kam.
Und dann haben
aus
wir
politischen es, Gründen.
Ja, ja, so ist es.
Und dann war aber nichts mehr mit diesem Typoskript, der unter einigen wenigen Leuten zirkulierte. Ja, und ja. Wie kam es zur Wiederbelebung?
Nun, es kam dazu durch einen, wenn man an Zufälle glaubt, durch einen Zufall. Eigentlich ist der Zufall der Schnittpunkt zweier Notwendigkeiten. Die eine Notwendigkeit war, dass die Hermannstädter Germanistik, ich nenne sie Hermannistik, eine 50-Jahr-Feier veranstaltet hat, wo du ja auch dabei warst mit einem Vortrag und ich auch als Alumnus und als einer der eigentlich als einziger ehemaliger Student. Und das war mir durch den Kopf geschossen, ich soll mich an die Öffentlichkeit wenden und diese zu Grabe getragene Anthologie vom Butz Walter Fromm aus Hermannstadt wieder sozusagen zu beleben. Nun, hatte den gleichen Einfall auch Dr. Peter Mozan gehabt. Er ist damals gesundheitsbedingt nicht in Hermannstadt gewesen. Ich habe aus Zeitgründen das dort nicht vorstellen können, aber der Glücksfall wollte es, dass eben durch Vermittlung etlicher weiterer Interessenten, potenzieller Interessenten, die dann erst durch mich oder Peter Mozan von dieser Möglichkeit überhaupt erfahren haben, wir einen Verlag gefunden haben, den Pop-Verlag in Ludwigsburg, wie schon gesagt. Und dann ist das Buch eben erschienen und ist sozusagen die einzige Samizdat-ähnliche Publikation aus dem Ceausescu Rumänien.
Ja, und das ist noch etwas Interessantes, was mit diesem Buch zusammenhängt, außer dieser Samizdat-Geschichte, dass sie mehrere Bilanzierungsmomente zusammenfasst. Also die Anthologie selbst bedeutet eine Bilanzierung der lyrischen Produktion zwischen 1975 und 80 der deutschen Schriftsteller aus Rumänien. Und die erneute Herausgabe 22 brachte einen neuen Bilanzierungsmoment hervor. Und das sedimentiert sich alles in diesem Buch, in dem die Lyrik von Richard Wagner, Werner Söllner, Rolf Bossert, Franz Hodiak, William Totok, Helmut Seiler, Klaus Hensel, Horst Samson, Helmut Britz und dann mit einem Nachwort von Walter Fromm von 1980 zu lesen ist. Aber da kommen diese neuen Ringe, die sich zu diesem Buch hinzugefügt haben, nämlich die heutige Perspektive mit einem neuen Rückblick von Walter Fromm, zweiter Editionsbericht, ich lese ja aus der Inhaltsangabe des Buchs, und dann mit einem schönen Essay von dir und von Horst Samson, mit einem Statement von William Totok und einer kulturhistorischen Einordnung von Anton Sterbling und ganz prominent das schöne Vorwort von Waldemar Fromm, von der Peripherie zum Zentrum, kleine Literatur ganz groß. Also das Buch ist wie ein Tunnel, das sich in die Zeit hineinbohrt und gleichzeitig diese neue Deutung der Lyrik bringt.
Ja, ich finde, es ist ein wichtiges Buch.
Ja, und da steht in der Einleitung, die Autoren haben damals zwischen 1975 und 80 einen Realitäts- und Praxisschock erlebt. Und insofern beinhaltet diese Lyrik, diese Anthologie Texte, die einen Moment der Ernüchterung zeigen. Man hatte eine sehr optimistische Einstellung zur Wirkung der Dichtung auf die Wirklichkeit. Gerade im Banat, mit dieser Aktionsgruppe Banat, wie sie angefangen hat. Man hat die Wirklichkeit wie ein Gedankengebäude behandelt, das Denken und Urteilen in Systemen eingefasst. Und nun zeigt diese Anthologie eine Verschiebung der Einstellung zur Wirklichkeit, denn die Lyriker schreiben wie Individuen, die als lyrische Erzähler auftreten. Und sie scheinen nicht auf die Wirklichkeit einzuwirken, sondern sie scheinen Opfer zu sein der Wirklichkeit. Oder sie sind jene, die die Wirklichkeit erleiden oder die Geschichte erleiden.
So
und sie
ist
erzählen
es.
Sehr individuell von ihren Erfahrungen in dieser bedrückenden Wirklichkeit der End-70er Jahre.
Nicht zufällig hat der Herausgeber das Stichwort oder Schlagwort dafür gefunden, für diese Bewegung. Das ist ja nicht die Bewegung der Antillen unter der Schädeldecke, es ist unsere Bewegung, die geistige Bewegung vor dem der unerreichbaren Kulisse der Antillen, die in unerreichbarer Ferne waren. Und um die ging es auch gar nicht.
Ja, was sind die Antillen eigentlich? Was ist das für eine...
Ein Sehnsuchtsort.
Ein Sehnsuchtsort. Und es ist ja eine Insel, deutet ihr auch auf die Inselsituation der deutschen Lyriker?
Die Inselhaftigkeit.
Die Inselhaftigkeit. Und gleichzeitig überlappen sich Inselhaftigkeit und die Sehnsucht nach einem fernen Ort in dieser Bewegung der Antillen. Als ich das Gedicht von Richard Wagner gelesen habe aus der Anthologie, aus der dieses Zitat heraus ausgewählt wurde als Titel, da dachte ich an eine Schallplatte. Also die Antillen wie eine Schallplatte, die sich unaufhörlich bewegt und wiedergibt. Aussagen macht über die eigene inselhaftige Situation. Aber du hast eine sehr schöne Formulierung gefunden in diesem Buch. Du sprichst über diese Lyrik aus der Anthologie als vom Jahr 5, von der Freiheit im Kerker.
Ja.
Und warum gerade Freiheit, warum gerade dieses Oxymoronhafte?
Nun, darum ging es ja uns die ganze Zeit über. So persönlich hat sich rumäniendeutsche Literatur noch nie geäußert, wie gerade unter den Auspizien, unter Ägide der engagierten Subjektivität, diesem Schlagwort, dem wir uns ja subsumiert haben lassen von dem Herausgeber Walter Fromm stammt es. So subjektiv und so persönlich, so privat hat sich der Durst und das Bedürfnis nach Freiheit in Rumänien ganz selten geäußert. Es ist auch erstaunlich, was für ein überwältigendes Echo diese Generation und ihre Schreibweise beiden rumänischen Schriftstellerkollegen hatten, was sich dann gezeigt hat an der Anthologie, die ein bisschen später erschien, die aber die gleichen Protagonisten hatten, Vânt potrivit până la tare, herausgegeben von Peter Mozan. Und als ich jetzt vor 2 Jahren, mittlerweile 3 sind es schon, beim Poesiefestival in Bukarest war, hat Denisa Comănescu, Verlagsdirektorin vom Univers Verlag, gesagt, die wichtigste Publikation im Nachkriegsrumänien ist eben diese Anthologie. Man muss sich vorstellen, das ist eine ganz kleine Minderheit. Und das waren alles nur ganz junge Leute. Und wenn jemand, der hochrespektierter Verlagsdirektor ist, eine solche Behauptung aufstellt, wird er ja wohl wissen, worum es geht oder ging. Denn auch alle anderen, ob jetzt Jan Bogdan Lefter oder Mircea Cărtărescu und Matei Vișneag und so weiter, haben alle also richtig begeistert über diese Art von Ehrlichkeit, von Aufrichtigkeit und Mut, muss ich sagen. Unverfälschter Realitätsaufdeckung und Entlarvung von ideologischen Lügen und so weiter gesprochen. Und es gab eine richtige Begeisterungswelle in den Medien damals über eigentlich unsere Bewegung, unsere Generation.
Ja, du bist ja auch ein guter Kenner auch der rumänischen Lyrik und so hast immer wieder als Brücke fungiert zwischen diesen beiden Literaturen durch Übersetzungen, aber auch neulich durch die Herausgabe 2021 der Anthologie Schwebebrücken aus Papier über rumänische Lyrik der Gegenwart. Und dadurch kennst du die literarische, lyrische Biografie dieser rumänischen Autoren und inwiefern sie auch beeinflusst waren von der deutschsprachigen lyrischen Produktion. Aber damit wir ein Beispiel geben, wie man erzählerisch über die Wirklichkeit schreibt in diesen Gedichten der 1975er bis 80er Jahre, lese ich ein Fragment aus dem Gedicht von Richard Wagner im Lokal um die Mittagszeit. Da bin ich wieder drin, mittendrin in der Bewegung, reiß mich morgens aus dem Schlaf, aus diesen ekelhaften Träumen, in denen mich die Scheiße aus dem Wachsein weiterverfolgt. So beginnt mein Tag und schon stürze ich in den Schlund der täglichen Verrichtungen. Ich, Lohnabhängiger, bin drin in dieser Bewegung von Papieren und Leuten und Telefonen. Was soll ich in diesem Getriebe hinter das Papier schauen? Was ist hinter dem Papier? Hinter dem Papier sind Leute. Was ist hinter den Leuten? Hinter den Leuten ist Papier. Den Dingen auf den Grund gehen. Welchen Dingen? Das sind doch bloß Redewendungen. Die Dichter sind ins Land der Dichtung gegangen. Nun bin ich hier und da hängt noch einer rum. Und ich lese auch gleich ein Gedicht von dir, ein Fragment aus einem Gedicht von dir, das heißt Wintermorgen aus der gleichen Anthologie. Wintermorgen 2. Es ist 6 Uhr früh. Die Hausfrauen stürzen in ihren kopflosen Alltag. Beim Milchholen beeile ich mich genauso, als dürfte niemand merken, dass ich einen anderen Rhythmus habe. Seht, es ist ein Wintermorgen. Aus dem Wort Wintermorgen. In meinem Zimmer, auf dem Papier. Was ist Wirklichkeit? Was ist Realität? Was ist Dichtung? Und wie stehen sie zueinander in einem Verhältnis?
Das Bewusstsein bestimmt das Sein.
Ja, also genau umgekehrt als das Deutungsschema der Zeit.
Richtig.
Ja, und das habt ihr dann eben auch den anderen vorgedichtet, auch weil ihr auch andere literarische Modelle hattet als die damaligen, als die rumänische Lyrik der 1970er Jahre.
Wir waren nicht abgekoppelt vom Bewusstseinsstrom. Wir waren auch relativ gut versorgt mit aktueller Literatur. Wir waren auf dem Laufenden und nicht auf dem Davonlaufenden.
Ja. Ja, auch als ihr davongegangen seid, seid ihr ja angekommen. Und da könnte ich fragen, du hast ja den Moment 1980 in deiner Lyrik erlebt und dann hast du diese Grenzüberschreitungserfahrung hinter dir und bist in Deutschland angekommen.
1988.
Und da hast du begonnen, weiter Gedichte zu schreiben und ich werde jetzt einige Bände aufzählen. Also dein erster Band in Rumänien 1982, Die Einsamkeit der Stühle mit einem sehr schönen Einband.
Ja, darüber sage ich auch gerne etwas. Oder sagst du was?
Nein, sag du was.
Ja. Ja, das hat ein Freund von mir gezeichnet. Es sind Hände auf beiden Seiten, auf der Vorder- und auf der Rückseite. Auf der Vorderseite ganz unterschiedliche Zeichen auf jedem Fingerglied. Und hinten sind alle Zeichen gelöscht. Das heißt, durch irgendein Kreuz ersetzt. Auf jedem Fingerglied sieht man nur noch die Kreuze. Das könnten auch Kreuze wie auf dem Friedhof sein. Und das heißt, aus der Vielfalt der Eindrücke entsteht auf der anderen Seite nur noch eine Friedhofsstille. Das entsprach unserem Lebensgefühl damals. Es war das Gefühl des Wegbleibens, der Abwesenheit, des Dahinsterbens oder Wegsiechens. Denn wir hatten ja nicht voraussehen können, dass dann nochmal was passiert. Wir waren eigentlich eher erschlagen von diesen furchtbaren Dogmen und Doktrinen, die unseren Alltag bestimmten.
So diese papierene Wirklichkeit, dass die Wirklichkeit wie ein...
Ja, nicht nur Papieren, sondern die tagtägliche Lebenswirklichkeit.
Ja, und ich dachte immer, als ich dieses Cover gesehen habe, da dachte ich immer an durchgestrichene Lebenslinien. Als ob man die Biografien...
Gelöscht.
Gelöscht hätte, zuerst nur eingegrenzt hätte oder abgeschnitten hätte, die vielen Möglichkeiten wegreduziert hätte und dann durchgestrichen und gelöscht hätte.
Aus der Vielfalt eine ungewollte Einheitlichkeit.
Ja, ja. Und das war der Band von 82. In der Bundesrepublik hast du 1994 den Lyrikband Siebenbürgische Endzeitlose. Das Buch mit den fünf Satiren Glück hat viele Namen. Da kommst du schon auf die Vielfalt in Satireform. Aber auch weitere Lyrikbände, die ich nicht alle zitiere. Einige Titel, dieser trotzigen Ruheweg 2017.
Ja.
Schlagwald, Grenzengänge 2018. Du warst Mitverfasser zweier Anthologien Heimatgerettete Zunge und Deportationen literarische Blickwinkel 2013 und 2021. Und hier auf dem Tisch liegen uns deine letzten Lyrikbände vor. Das ist Gnomen, Gedankensplitter und lyrische
Laute. Das sind Aphorismen.
Aphorismen und Schwebezustand Melancholia.
Melancholia, so nennt Dürer es. Und das ist ja auch eine Anspielung an Dürer, dem ich sehr verbunden und auch verpflichtet bin in allen nachhaltigen, in der ganzen Nachhaltigkeit und Verwobenheit dieser Bewunderung, die ich für ihn hege. Er nennt es Melancholia, wobei das zu jener Zeit schon falsch war. Kein Mensch weiß warum. Ich habe das einfach übernommen.
Ja, wenn man deine Gedichte liest, denkt man, als dass du einen Gegentext zur Öffentlichkeit, zum öffentlichen Reden schreiben willst. Das Dichte sprechen gegen das Gelabere des Alltags. Die Erfahrung mit der Zensur, die du in Rumänien gemacht hast, die drohenden Text- und Sinnkürzungen, die du erfahren hast, die schlagen sich bei dir oft in sehr kurzen, schlagfertigen Texten nieder, zum Beispiel in Aphorismen, in denen du dem Alltag ein wohldurchdachtes, pointiertes Sprechen entgegenstellst. Und ich lese zwei deiner Aphorismen, Gipfelgespräche 2. Die einzigen sinnvollen Gipfelgespräche finden unter Bergsteigern statt.
Oder dabei bleibe ich.
Ja, oder noch ein Text, beim Zahnarzt. Die Freiheit, den Mund aufzumachen, kann ich nur verwirklichen, wenn ich keine Angst habe.
Nun, dieser Text, der steht sogar in meinem Debütband. Er wäre nie erschienen, wenn ich ihm nicht schlauerweise diesen Titel gegeben hätte.
Ja, wie siehst du deine Dichtung heute aus? Was ist deine Aufgabe als Dichter?
Mich auszudrücken. Zu mir selbst zu finden. Gleichzeitig Brücken zu schlagen zu Gleichgesinnten, wenn es die denn gibt. Wenn es müssten in dem Fall ja Lesende sein, die jetzt nicht so in Überzahl auf mich einströmen oder ich auf sie.
Und würdest du einen Text von dir vorlesen, der genau das ausdrückt? Dieses Brückenschlagen, das Suchen eines anderen, der dich verstehen kann?
Ich lese lieber einen, der bei Lesungen in letzter Zeit gern für Gespräche gesorgt hat. Es geht um Klassendresch und Klassenbewusstsein. Es geht um eine Kindheitserinnerung. Um Klassen besser. Welch hehre Zeiten durften wir als Kinder erleben. Kaum Mausgrauen, Stramplern entwachsen hinein in die Klassenzimmer. Was wurden dort und in Gärten hinter Hecken doch für einmalige Genüsse ausgeheckt. Kopfnüsse, die vom Direx waren natürlich die härtesten, pfeifende Backpfeifen, das Mindeste, wie glühten die Wangen, Buxtehude zeigen, welch eine Streckübung und schmerzerfrischendes Versohlen, ein bedeutungsreicher Ritus der Initiation in Sachen Selbstverleugnung, ja Selbstfindung, runde Fingerspitzen, gerade geklopft mit dem Lineal aus Massivholz, da bekam man das richtige Gefühl für Feinheiten, die Ohren langgezogen, wer bitte wurde da nicht hellhörig, wer aber ein Stucker war oder verklagte, empfing unter dem Deckmantel erstickter Schreie und des nachmaligen Schweigens das Sakrament einer wutmachenden Klassendresch. Derart wurde Schlag um Schlag unser Klassenbewusstsein gestärkt.
Dankeschön. Und warum diese Kindheitsgedichte?
Je älter man wird, desto näher rückt einem die Kindheit und die Verarbeitung der Kindheit. Und die Behauptung der Erinnerung, die einen in jungen Jahren oder in jüngeren Jahren beschäftigt hat, stimmt einfach nicht. Ich glaube, die Erinnerung ist die Garantie für Wahrhaftigkeit, gerade beim Dichter, denn wer wollte denn die Vergangenheit nicht wiederherstellen, wenn nicht wir, die Dichter.
Und lies uns doch noch mal ein Gedicht zum Schluss.
Es hat auch mit der Kindheit zu tun. Es ist ein einfaches Gedicht, heißt Blutsbrüder. Mit Minen, die wir für grimmig oder, was etwa das Gleiche war, feierlich hielten, schworen wir unversöhnliche Rache für erfahrenes Unrecht und schnitten uns mit dem Taschenmesser. Es hatte die Form eines Fisches, im eisernen Griff nachgebildete Schuppen und eine einzige Klinge, die wir vorher auf einem häufig benetzten Schleifstein geschärft hatten. Jeder brachte sich einen Schnitt in den Unterarm bei. Diese frisch angeritzten legten wir übereinander, bis die Blutstropfen einander verwischten. Grimmig, davon überzeugt, eine große Tat vollbracht zu haben, von der man noch lange sprechen würde. Das Ganze sollte natürlich unser durchlässiges Geheimnis bleiben. Einen tieferen Einschnitt hätten wir vielleicht noch überlebt. Den Kampf gegen die Bleichgesichter aber haben wir gründlich verloren.